Schmeckt's? Essen zwischen Bauernhof und Supermarkt. Der Ernährungspodcast des Hamburger Abendblatts.
Der heutige Podcast wird Ihnen präsentiert von Rewe. Wir von Rewe wissen, dass sich aus kleinen Dingen Großartiges entwickeln kann. Deshalb fördert die Rewe-Lokalpartnerschaft gezielt kleine und mittlere Betriebe vor Ort. So stärken wir den ländlichen Raum und helfen, das Wissen und die handwerklichen Fähigkeiten zu bewahren. Hochwertige Lebensmittel aus der Region sind die Früchte unserer Arbeit, weil Wertschöpfung vor Ort beginnt. Die Rewe-Lokalpartnerschaft für eine nachhaltige Zusammenarbeit mit lokalen Lieferanten und Erzeugern. Weitere Informationen unter regional.rewe.de.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen. Sie sind mal wieder beim Abendblatt Podcast Schmeckt's. So rum ist es richtig. Bei uns, bei Angelika Hilmer und mir, Jan-Erik Lindner, geht es um das Thema Essen, um die Ernährung und alles, was sich so zwischen Feld und Teller abspielt. Heute begrüßen wir bei uns Anna Drust vom Suppenvertrieb Hofküche. Es geht um die Suppe. Herzlich willkommen.
Schön, dass ich da sein darf.
Ja, Frau Drust, die Hofküche ist ein Familienunternehmen, das Sie zusammen mit Ihrem Vater Bernd Drust, gelernter Koch, führen. Sie selbst haben in der Gastronomie gelernt. Die Hofküche gibt es seit 2006 und Sie sind seit 10 Jahren im Führungsteam dabei. Sie produzieren Ihre Suppe in der Liebigstraße in Billbrook, nennen sich aber Hofküche. Wie kommt das denn eigentlich? Passt nicht so richtig zusammen in so ein Industriequartier.
Das stimmt total. Die erste Produktionsstätte der Hofküche war in einem Hinterhof. Und mein Vater hat sich damals überlegt, Hinterhofküche klingt irgendwie nicht so schön. Das ist nicht ansprechend. Warum machen wir nicht einfach Hofküche da draus? Und dabei ist es dann auch geblieben.
Hinterhof ist Geschichte, jetzt sitzen Sie ganz woanders und haben sich wahrscheinlich vergrößert in der Zeit.
Wir haben uns vergrößert, wir sind also aus dem Hinterhof auch schon zweimal seitdem wieder umgezogen, weil die Produktionsflächen relativ schnell zu klein wurden und sitzen jetzt in Billbrook auf einem Hof mit vielen Firmen und sind da glücklich.
Ein 25-köpfiges Team.
25 Leute im Moment, hoffentlich bald wieder wachsend.
Ist Deutschland eigentlich ein Suppenland?
Jein. Ich glaube, die Deutschen essen super gerne Suppe. Ich glaube aber auch, dass in der heutigen Zeit keiner sich mehr hinstellt und wirklich Suppe kocht. Weil Suppe bedeutet immer ein großer Topf, wovon man lange essen kann. Und ich glaube, es gibt einfach, oder die Leute haben keine Lust, eine ganze Woche Erbsensuppe zu essen oder eine ganze Woche Kartoffelsuppe. Und ich glaube, darum ist die Leidenschaft fürs Suppekochen zurückgegangen, wobei sie es immer alle noch gerne essen.
Und es gibt doch Tiefkühlschränke und Tiefkühltruhen.
Ja, aber aus irgendeinem, also vom Einfrieren haben die Leute Angst, aus irgendeinem Grund. Keine Ahnung, weil ich tue es auch, ich friere meine Suppen auch ein. In meiner Wahrnehmung ist es so, dass dieses große Mengenkochen und dann Einfrieren wird heute nicht mehr gemacht. Das machen die Leute einfach nicht mehr.
Es gibt ja jetzt auch ganz viele Single-Haushalte und irgendwie scheut man sich dann vielleicht auch irgendwie so einen 5-Liter-Topf aufzusetzen, wenn man ein bisschen hungrig ist.
Ja, und ich meine, wir haben ja auch alle zu Hause diese unglaublich riesigen Frierfächer, die irgendwie, wo so 2 Pizzakartons reinpassen und wenn ich da jetzt noch 5 Tage Suppe und 5 Tage Bolognese drin habe und 5 Tage, dann habe ich auch keinen Platz dafür. So gerade in der Stadt, wo man einfach, wie gesagt, nur einen kleinen Kühlschrank, kleines Gefrierfach hat.
Aber dafür gibt es ja Sie, ne?
Dafür gibt es uns, genau.
Was macht für Sie den Reiz von Suppe aus? Ist ja doch was ganz Traditionelles, ne?
Total.
Auf der anderen Seite sagen manche, ist nichts Halbes und nichts Ganzes.
Oh, dem würde ich sofort widersprechen. Also, das Beste an Suppe für mich persönlich ist, dass ich es mit dem Löffel essen kann. Ich liebe es, Dinge mit dem Löffel zu essen. So, das ist das Erste, was mir bei Suppe einfällt. Und dann ist Suppe total vielfältig. Also es gibt sie in vegetarisch, mit Fleisch, mit Fisch, in vegan. Es gibt sie mit Einlagen, ohne Einlagen. Ich finde für jeden was dabei. Das, finde ich, macht Suppen total spannend und es gibt auch keine Grenzen. Also man kann alles eigentlich machen Und ich finde, was ich, wenn Suppe Emotionen auch für mich beinhaltet, ganz klar, ist es ein Essen, was heiß gegessen werden muss, weil kalte Suppe schmeckt nicht. Und man muss sich die Zeit dafür nehmen, sie auch zu essen. So, das finde ich total, wenn wir alle beim Mittagessen sitzen und die meisten Dinge kann man kalt essen. Dann ist es kalt geworden, wir essen es noch schnell. So, und bei einer Suppe, die schmeckt denn kalt nicht, die muss ich heiß essen. Das heißt, ich muss mir die Zeit nehmen, ich muss mich hinsetzen und sie essen. Und das finde ich, dieses Gesamtpaket macht die Suppe so spannend und toll.
Sie haben es gerade schon gesagt, Suppe ist was Emotionales. Das haben wir beide irgendwie im Vorgespräch auch schon festgestellt. Woran liegt das eigentlich? Doch auch ein Essen, wie alle anderen auch.
Woran liegt das? Das ist eine gute... Also ich kann sagen, ich glaube, jeder verbindet irgendwas mit einer Suppe. Irgendjemand hat eine Geschichte zu einer Suppe. Und sei es, bei mir ist es ganz klar, unsere Kartoffelsuppe, die hat mein Vater früher gekocht, wenn ich krank war. So, das heißt, sobald die gekocht wird, auf dem Tisch steht und es riecht nach dieser Kartoffelsuppe, erinnere ich mich an meine Kindheit zurück. Also so ganz klar. Und ich glaube, Suppe hat sowas, das macht man mit der Familie. Das ist, egal wie die Familie aussieht, ob das Freunde sind als Familie, Eltern, Geschwister, was auch immer. Aber es ist ein Miteinander, Zusammenkommen und Ruhe. Und ja, Ruhe, Besinnlichkeit ist jetzt, wir sind nicht mehr zu Weihnachten, aber wie gesagt, gemeinsam, das macht, glaube ich, Suppe so emotional. Und jeder erinnert sich an die Oma, die eine Erbsensuppe gekocht hat, eine Gulaschsuppe gekocht hat. So, ich glaube, daher kommen die Emotionen, ganz klar.
Eine Suppe ist ja eigentlich auch mobiler, geht mir gerade durch den Kopf. Also Sie sagten ja eben, kann man mit dem Löffel essen. Also man kann am Lagerfeuer in der einen Hand die Suppe halten und mit dem anderen essen. Das ist irgendwie mit einem Steak mit Kartoffeln und Gemüse schwer vorstellbar.
Das stimmt.
Also das ist irgendwie, Sie sagten ja schon vielseitig, was die Inhalte angeht, aber vielleicht auch vielseitig im gemeinsamen Essen.
Genau. Mhm.
So. Wann ist eigentlich eine Suppe eine vollwertige Mahlzeit? Was gehört für Sie dann dazu oder da rein?
Also in der Hofküche immer.
Nicht zu viel Werbung, bitte.
ich glaube, es gibt so Suppen wie eine Bouillon. Da würde ich auch sagen, das ist keine Vollwertige. Das esse ich vorweg. Da muss ich mindestens ein Brot zu essen, um satt zu werden. Aber grundsätzlich glaube ich, ist jede Suppe eine vollwertige Mahlzeit. Eigentlich ist jede Suppe, weil da ist Gemüse drin, da ist im Zweifel Fleisch drin, da sind sattmachende Dinge drin. Und von daher würde ich sagen, ist eine Suppe immer eine vollwertige Mahlzeit. Ja.
Sie liefern ja in der ganzen Umgebung Suppen. An wen da speziell?
An den Lebensmitteleinzelhandel, wobei wir gar nicht direkt den Lebensmitteleinzelhandel beliefern, sondern über einen Zwischenhändler sozusagen. Wir haben einen, der unsere Suppen vertreibt. Und im Raum Hamburg und Speckgürtel. So, also überall da, wo die Leute auch vielleicht mal Mittagessen brauchen. Also so Supermärkte, wo viel Verkehr ist fürs Mittagessen, wo viel eingekauft wird. Da findet man eigentlich unsere Suppen.
Das heißt keine Kantinen, keine Kindergärten, sowas nicht, sondern nicht direkte Anlieferung von heißen Suppen, sondern
nein, gar nicht.
Alles hübsch verpackt, kalt und dann
alles
eben
hübsch verpackt.
In den Handel.
Genau, ja.
Oder online.
Oder jetzt auch online seit dem 12. Dezember.
Also ganz frisch.
Geben Sie uns mal einen kleinen Überblick über Ihr Sortiment.
Wir haben, ich glaube, es sind ungefähr 30 Suppen. Wobei auch saisonale Produkte dabei sind. Also eine Kürbissuppe, eine Spargelsuppe ist dabei. Die gibt's jetzt natürlich nicht, weil die hat gerade keine Saison. Ansonsten haben wir eine ganz klassische Kartoffelsuppe. Dann geht's weiter mit einer Erbsensuppe, einer Gulaschsuppe, einer Tomatensuppe. Wir haben einen Chicken Curry Indian Style mit Hähnchen und Ananas. Wir haben vegane Suppen, Gemüsecurry Fernost mit ganz super viel Gemüse drin. Vegan, eine gelbe Linsensuppe, die auch vegan ist. Dann haben wir eine Lauch-Hackfleischsuppe, eine Spinatsuppe mit Feta. Wir haben, glaube ich, alles, was irgendwie das Herz begehrt von bis. So, das Gute ist, man kann sich zusammensetzen und sagen, es findet jeder was und ich muss niemanden ausgrenzen dabei.
Wie viele Suppen liefern Sie denn so aus pro Tag oder pro Monat?
Wie viele Suppen liefern wir aus? Gute Frage. In den Sommermonaten weniger. Wenn es kalt ist, draußen ein bisschen mehr. Jetzt muss ich mal überlegen. Also in den Wintermonaten sind wir ungefähr bei 80.000 pro Monat. So.
Hat da Corona was dran geändert? Ist es womöglich mehr geworden, weil der Einzelhandel ja eher profitiert hat offensichtlich?
Ja, es ist eher weniger geworden durch Corona oder mit Corona. Liegt aber auch daran, dass viele Leute oder viele Menschen unsere Suppen als Mittagessen kaufen und im Büro verzehren und essen. Und die sind jetzt alle zu Hause und kochen selber, was ja auch gut ist auf der anderen Seite. Ich finde das total toll, dass die Leute wieder kochen. Wie gesagt, sorgt einfach dafür oder hat die Folge, dass wir nicht mehr ganz so viele Suppen jetzt seit Corona verkaufen.
Gibt es aus Ihrer Wahrnehmung einen allgemeinen Trend zu Suppen? Also Sie haben es gerade schon angesprochen, bei der Arbeit ist es natürlich eine schnelle, gute Sache, die man sich eben zubereiten kann. Es gibt in der City ja auch quasi, ich will nicht sagen Restaurants, aber Suppenläden sozusagen, wo man sich Suppen einfach wegholen kann. Ist das ein Trend?
Ja. Ich glaube, Suppe ist ein Trend, gerade wenn ich sie nicht selber kochen muss. Ja, es ist ein Trend, aber das würde ich sagen auch schon eine ganze Weile. Also gar nicht jetzt so die letzten 2 Jahre, sondern die Suppen wachsen schon stetig und sie werden auch immer mehr gefragt. Also immer mehr Restaurants, gerade hier im Innenstadtbereich, weiten ihr Sortiment mit Suppe aus, weil es ja immer eine gute Mahlzeit ist für die Leute.
Welche Rolle spielen dabei Exoten, also Möhren-Ingwer-Suppe oder Thai-Curry oder was auch immer? Das sind ja so Sachen, die eben dann auch, ich sag mal, so in den letzten 10, 15 Jahren en vogue, wie man so schön sagt, gekommen sind, in Mode gekommen sind. Beflügelt das möglicherweise die Suppennachfrage?
Es ist lustig, dass Sie sagen, Möhren-Ingwer-Suppe als Exot, weil das ist sozusagen unsere meistverkaufteste Suppe, ganz blöd gesagt. Also die ist von Anfang an dabei und die ist immer beliebt und immer wird immer viel gekauft. Ich glaube, dass die Menschen werden experimentierfreudiger und probieren auch gerne mal was Exotischeres aus. Ich würde immer sagen, im Endeffekt kommen sie immer wieder zu den traditionellen Sachen zurück. Also eine Erbsensuppe läuft bei uns das ganze Jahr über gleich gut durch. Also egal, wie das Wetter ist, egal, welche Jahreszeit wir haben, egal, wie die Umstände der Menschen sind, zur Erbsensuppe kommen sie immer wieder zurück. Von daher, glaube ich, macht es die Suppenwelt ein bisschen spannender, aber sie kommen doch immer wieder zu den Klassikern zurück.
Wenn Sie neue Suppen entwickeln, wie kann ich mir das vorstellen? Tasten Sie sich dann an den optimalen Geschmack, an den Nährstoffgehalt heran? Probieren Sie, machen Sie Probekochen oder folgen Sie da ganz strikten Regeln?
Bauchgefühl ist ganz, ganz viel dabei. Wie entsteht bei uns eine neue Suppe? Im Prinzip ist es, irgendjemand hat eine Idee. Also nicht nur mein Vater oder ich, sondern es kann auch derjenige, der die Suppen abfüllt, sagt, wollen wir nicht mal die und die Suppe machen? Und dann guckt man, inwieweit sozusagen, dann ist der erste Gedanke immer, okay, wie würdest du sie kochen? Und dann guckt man, okay, zu Hause, meine Mutter hat die so und so gekocht. Und dann guckt man, alles, was in klein geht, geht auch in groß, aber man muss halt ein bisschen gucken, wie verhalten sich die einzelnen Zutaten. Das ist nicht ganz 1:1 umsetzbar. Und dann guckt man halt, okay, geht die Suppe, die deine Mutter gekocht hat, auch in groß? Oder ist das, du hast eine Erdnusssuppe bei irgendwo gegessen? Funktioniert das? Und dann setzen wir uns wirklich in einem Team von 4, 5, 6 Leuten hin und sagen, okay, das ist jetzt das Produkt, probiert doch mal, was haltet ihr davon? Und im Idealfall sagen alle sofort, oh ja, das ist eine super Suppe, die wollen wir haben. Und wenn das nicht sozusagen gleich durchgewunken wird, sagt jemand, was hältst du davon, wollen wir nicht noch Erbsen reinmachen oder ein bisschen weniger scharf, ein bisschen mehr, was auch immer, das ist ja immer, ist ja suppenabhängig. Und dann tasten wir uns so ein bisschen ran, dann kochen wir die ein paar Mal in verschiedenen Varianten. Wenn wir sagen, das ist sie, dann guckt man mal, okay, ganz blöd gesagt, was kostet die am Ende? Das ist natürlich auch immer ein Argument, es darf nicht zu teuer werden. Dann guckt man im Zweifel, wie kann man die, wenn sie zu teuer ist, wie kann ich sie günstiger kochen? Also das heißt, kann ich weniger Produktionsschritte einbauen? Nicht kaufe ich schlechter ein, das ist so, sondern wirklich geguckt, okay, im Moment sind 3 Sachen, die per Hand rein müssen. Können wir das auf eine reduzieren? Solche Geschichten. Und dann war es das eigentlich auch schon. Dann kochen wir sie in groß und füllen sie ab und gucken wir, ob sie mal kaufen will. Also ganz unkompliziert würde ich es nennen.
Hatten Sie schon mal eine Suppenidee, die so überhaupt nicht funktioniert hat? Die so gar nicht geschmeckt hat?
Wir hatten mit Sicherheit schon einige Suppen, die nicht funktioniert haben und wo ich auch sagen würde, okay, ich verstehe das, ich möchte die auch nicht essen, es ist nicht meine Lieblingssuppe. Ach, nein, nicht wirklich. Also wir haben immer so welche, wir machen regelmäßig, schmeißen wir neue Suppen einfach ins Sortiment, weil ich glaube, der Mensch kann nicht nur Kartoffelsuppe oder nur Gulasch, der braucht immer eine Abwechslung und nehmen die dann irgendwann wieder raus. Also dass da so ein bisschen Abwechslung drin ist. Aber eine, die noch gar nicht funktioniert hat, nein, hatten wir noch nicht.
Haben Sie eine Lieblingssuppe?
Ja, ganz klar die Kartoffelsuppe.
Aus der Kindheit?
Aus der Kindheit. Das ist die, egal wer, wann, wo, Kartoffelsuppe. Ohne Kartoffelsuppe geht es nicht. Ja, mit Abstand.
Gibt es eine perfekte Partysuppe?
Die gibt es bestimmt. Ich habe sie noch nicht entdeckt, so, aber ich glaube, bei Partys immer Gulasch, Chili con Carne. Es gibt ganz viele Familien, haben, glaube ich, so ein Partysuppenrezept, wo Reste reinkommen, also alles, was rein muss und irgendwie lange gekocht und nahrhaft. Und ich persönlich habe keine Partysuppe. Nee.
Ein paar Stunden weiter gedacht. Suppe ist ja auch so ein Kater-Wundermittel, oder? Gibt es da ein Spezialrezept von Ihnen?
Da hätte ich die Antwort parat. Das ist ganz klar eine Lauch-Hackfleischsuppe. Ist, glaube ich, das Nahrhafteste, was man essen kann. Und es geht am nächsten Morgen immer.
Morgens gleich. Zum morgens. Frühstück quasi. Mit dem Kaffee.
Nach einer Party ist ja wahrscheinlich das Frühstück nicht morgens um 8, sondern eher gegen 12, 1.
Ja, aber immer noch morgens dann nach der Party.
Das stimmt, aber ich würde sagen, die geht dann immer.
Ich muss noch mal ein Stück zurückgehen und nachfragen. Ja. Ihre Lieblingssuppe, diese Kartoffelsuppe. Mhm. Ist das so eine ganz klassische? Wie machen Sie die?
Das ist eine ganz klassische pürierte Kartoffelsuppe. Da sind Kartoffeln drin, da ist Sahne drin, da ist... Ich muss gerade überlegen, ein bisschen Karotten sind da drin, also wirklich eine ganz, ganz klassische Suppe.
Welche Kartoffeln muss ich nehmen?
Mehlig kochend. Mehlig kochende Kartoffeln. Mehlig kochende Kartoffeln kochen.
Kann man
pürieren.
Nicht falsch machen.
Kann man wenig falsch machen. Man kann sie immer zu lang kochen lassen, das ist für eine Suppe oft tödlich. Aber grundsätzlich kann man dabei nichts falsch machen. Und wenn man sie nicht selber kochen will, haben wir sie auch im Becher oder im Glas.
Warum ist so langes Kochen von Kartoffeln für die Suppe tödlich?
Na, ich würde sagen, bei gerade Gemüse ist zu langes Kochen immer nicht gut. Mhm. Gerade bei Gemüse. Verkochtes Gemüse bringt niemandem Spaß. Von daher sind so Suppen mit frischem Gemüse immer, brauchen mehr Aufmerksamkeit als eine Suppe, der ein bisschen zu lange kochen einfach nicht wehtut. Wie eine Erbsensuppe, die kann man kochen, die kocht man und kocht man. Da kann man auch zwischendurch mal quatschen gehen, telefonieren gehen oder so. Bei frischem Gemüse ist das immer gefährlich.
Sie sind ja nun Suppenesserin, auch Esserin von Berufswegen sozusagen.
Ja.
Wenn Sie jetzt auf Reisen sind, vorausgesetzt, das geht mal irgendwann wieder, essen Sie dann auch hauptsächlich Suppe, um sich durchzuprobieren? Oder?
Ich probiere immer ganz viel Suppe. Ich glaube, es ist, aber ich glaube, das gilt für jeden, nicht nur für Leute, die mit Essen ihr Geld verdienen, sondern man sollte immer andere Dinge mal ausprobieren und gerade andere Länder, andere Gerichte. Würde ich sagen, ja, ich probiere. Und wenn, ich probiere immer überall Suppe und wenn sozusagen irgendwo ich eigentlich was anderes essen will, aber dann eine spannende Suppe steht, auf der Karte steht, bestelle ich sie immer mit und sage, okay, das möchte ich mal probieren. Und vielleicht haben wir hier oder da auch schon mal eine Idee geklaut.
Was ist denn die exotischste Suppe, die Sie je probiert haben?
Ach, das ist mal die exotischste, das kann ich gar nicht wirklich beantworten. Im Moment sind ja ganz doll diese Rahmsuppen, also diese Brühe im Prinzip, in die man nur Gemüse reinmacht, wobei ich immer sagen würde, wir haben auch eine klassische Hühnersuppe oder sowas, das ist auch nur eine klare Brühe, von daher ist das vielleicht im Moment das exotischste, wenn man das so nennen will, was es gibt. Ja. So, aber so richtig exotisch.
Ich dachte so Schwalbennester-Suppe oder so in die Richtung.
Nee, leider noch nicht. Ich würde solche Sachen, also vielleicht nicht Schwalbennester, weiß ich nicht. Ich glaube, man muss immer alles probieren, damit man sich eine Meinung bilden kann. Ich würde sowas gerne mal probieren, aber ich habe es noch nicht getan.
Welche Suppen sind saisonal besonders gefragt? Sie haben schon gesagt, Sie stellen Ihr Sortiment immer mal um. Wie kann man sich da so den Jahresverlauf vorstellen?
Also wir haben, was haben wir jetzt? Jetzt sind wir gerade in so einer relativ unspektakulären Phase. Wir kommen alle aus dem vollgegessenen Weihnachtszeit, sind noch alle auf Diät irgendwie. Es kommt jetzt als erstes, würde ich sagen, als Highlight des Jahres im April, Mitte, Ende April, die Spargelsuppe. Dann geht es weiter mit, die kochen wir auch wirklich nur so lange Spargel gibt, also mit frischem Spargel. Wenn der Spargel anfängt, fangen wir an und wenn er aufhört, hören wir auf. Dann kommen kalte Suppen, eine Gazpacho-Suppe, eine Möhre-Orange, Gurkensuppen, solche Geschichten. Dann kommt die Kürbiszeit und dann ist das ja auch schon wieder zu Ende. Also so wirklich wie, und ich bin kein Freund davon, Gemüse, was gerade nicht Saison hat, zu benutzen. Also ich finde, Kürbis gehört in die Kürbiszeit und nicht im März, wenn ich ihn eigentlich auch schon kaufen könnte. Aber was soll ich dann damit, das gehört? Mhm. So Gemüse muss man saisonal essen und Steckrübensuppe kommt dann im Herbst halt auch noch mit dazu. Also das ist so der saisonale Durchmarsch durchs Jahr.
Das Suppenjahr.
Das Suppenjahr, genau. Genau.
Was sind denn so generell sehr schnelle Suppen, die man eben, falls man dann doch mal wieder selber kochen möchte, relativ leicht hingezaubert kriegt? Und was sind Suppen oder welche Suppe braucht so besondere Zuwendung?
Ich würde jetzt sagen, diese schnellen Suppen brauchen deutlich mehr Zuwendung, weil ich aufpassen muss. Also schnelle Suppen sind, bei uns ist es sowas wie eine Möhren-Ingwer-Suppe, eine Kartoffelsuppe, wo es wirklich auf das Gemüse ankommt. Die ist einfach zu kochen, da koche ich das Gemüse, dann püriere ich die Gewürze dazu, Zutaten dazu und dann ist sie auch schon fertig. Wenn das Gemüse im Ganzen bleibt, muss man sogar noch ein bisschen mehr aufpassen, weil ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres als eine Suppe mit verkochtem Gemüse. So, wo man so denkt, war das mal eine Kartoffel, war das mal eine Möhre, was war das? So, darum brauchen so kurze Suppen eigentlich viel mehr Aufmerksamkeit als eine Gulaschsuppe. Da brate ich das Fleisch an, das braucht wirklich Zeit. Dann koche ich die Suppe, da kann ich auch mal mich 5 Minuten umdrehen und was anderes machen. Die brauchen nicht so viel Aufmerksamkeit wie so eine frische Gemüsesuppe, die wirklich schnell gekocht ist.
Das Salz in der Suppe ist ja durchaus auch sprichwörtlich bekannt und zeigt eigentlich die große Bedeutung, die das Salzen von Suppen hat. Zu viel ist natürlich ungesund. Gibt es eigentlich Suppen, die ohne Salz auskommen?
Nein, ich glaube, ganz ohne Salz geht es nicht. Ich glaube, beim Salz ist es wichtig, dass man ganz vorsichtig ist. Also was wir machen, ist ganz klar, wir salzen in mehreren Etappen. Also bei uns kriegt jeder was auf die Finger, der die ganze Menge Salz am Anfang reinkippt. Gibt es immer großen Ärger für, weil versalzen hat man ganz, ganz schnell. So, und von daher muss man immer in Etappen salzen und abschmecken zwischendurch und gucken auch die Zutaten, auch wenn es immer eine Kartoffel ist, immer eine Karotte ist, schmecken die auch über das Jahr immer anders. Das heißt, man muss auch schon so ein bisschen sensibel sein. Und wenn man dann alles gleich reinkippt, nein, das funktioniert nicht. Immer in Etappen salzen und nachsalzen kann jeder, Salz rausnehmen, schwierig. Ist problematisch.
Das ist schwer, ja.
Das heißt, auch wenn ich mal eine Suppe nach Rezept koche und da steht irgendwie ein Esslöffel, steht da nicht, aber ein Teelöffel Salz oder so, dann nehme ich erstmal einen halben und gucke, ob mir das vielleicht auch schon schmeckt.
Ja, würde ich
und
immer.
Und würde dann noch vielleicht nochmal einmal den Streuer kurz drüber halten oder so.
Genau, immer. Also immer in Etappen salzen, weil auch jeder Mensch schmeckt ja anders und für jeden ist, gerade mit Salz ist es sehr, die einen essen viel Salz, die anderen wenig und gerade darum und bei Salz immer in Etappen und immer langsam und wenn da steht, weiß ich nicht, 10 Gramm erstmal nur die Hälfte reintun und hinterher nochmal nachsalzen.
Sie kaufen, haben Sie schon gesagt, Ihre Zutaten alle frisch und sehr saisonal. Wo beziehen Sie Ihre Ware?
Bei Gemüsehändlern aus Hamburg. Den Spargel von einem regionalen Spargelbauern, der sozusagen mit dem wir seit 5 Jahren, glaube ich, jetzt mittlerweile zusammenarbeiten. Also wir achten schon darauf, dass das Gemüse aus der Umgebung kommt und dass ich da auch mit gutem Gewissen sagen kann, das ist nicht einmal über den ganzen Kontinent geflogen, wenn ich das auch hier vor der Tür kriege. Ich sage mal, eine Kokosnussmilch kriege ich nicht unbedingt hier vor der Haustür. Da muss ich mir das von woanders herholen, aber alles, was ich hier kriegen kann, kaufen wir hier.
Wie ist es mit Tiefkühlware? Also eine Brokkolisuppe mit tiefgekühltem Brokkoli, ginge das? Also auch so für den Hausgebrauch?
Natürlich.
Ja, ne?
Ich glaube, ich glaube, dass ganz viele Dinge auch in tiefgekühlt gehen. Wenn ich sie frisch kriegen kann, natürlich, kaufe ich sie gerne frisch. Aber ich kann ja auch mal, ich überlege gerade irgendwas, es gibt ja auch mal Dinge, da habe ich, die habe ich einfach nicht verfügbar oder die hat mein Supermarkt nicht oder und warum nicht tiefgefroren? Das ist ja auch nichts Schlechtes. So.
Tut auch im Geschmack keinen
Nein,
Abbruch
überhaupt nicht.
Irgendwie.
Mhm. Überhaupt nicht. Nein, nein. Ich würde sagen, gerade für den Hausgebrauch ist es manchmal einfacher, einfach zu sagen, okay, Brokkoli kaufe ich, tiefgefroren, der ist super, warum soll ich nicht den benutzen?
Wenn ich so durch den Supermarkt gehe, wird, glaube ich, schon das Angebot frischer Suppen deutlich größer, so wie von Ihrer Hofküche zum Beispiel. Was halten Sie von Fertigsuppen, die ja doch immer noch einen relativ großen Rahmen einnehmen in so durchschnittlichen Supermärkten, sei es nun tiefgekühlt oder in der Dose oder gar in der Tüte?
Ich glaube, jede Suppe hat ihre Berechtigung für verschiedene Situationen im Leben. Man muss ja auch mal gucken, was will ich? Will ich eine frische Suppe? Unsere Suppen sind frisch. Die haben nur eine begrenzte Haltbarkeit. Eine Suppe aus der Dose, die ist lange haltbar. Die kann ich mir in meinen Schrank stellen. Und wenn es mal nichts gibt, wenn ich nichts da habe, wenn ich krank bin, wenn ich gerade nicht raus kann, wenn ich nicht, kann ich die wunderbar essen. Die wurde halt, es gibt einen Grund, warum die so lange haltbar ist. So, und die wurde halt sehr lange nacherhitzt, um sie haltbar zu kriegen. Das heißt, ja, da sind mit Sicherheit auch frisches Gemüse drin. Es wurde halt sehr lange gegart. So, und von daher muss ich mich halt entscheiden, will ich eine frische Suppe, dann kaufe ich eine frische Suppe aus dem Supermarkt. Will ich eine Dosensuppe, die ich einfach auch im Schrank stehen haben kann für eine eiserne Reserve. Und eine Tütensuppe hat halt auch ihre Berechtigung. Die ist halt einfach und schnell gemacht, wenn ich keine Zeit habe und vergessen habe einzukaufen oder so. Also von daher glaube ich grundsätzlich, jeder hat ihre Berechtigung. Man muss sich einfach überlegen, was möchte ich?
Ich habe noch keine Tütensuppe gefunden, die irgendwie schmeckt. Gibt es welche?
Weiß ich nicht, ich habe sie auch noch nicht gefunden.
Okay.
Also ich muss gestehen, auch ich probiere mich ja auch mal oft durch Dinge durch, wo ich sage, muss ich das wirklich tun oder nicht? Und auch ich habe schon diverse Tütensuppen und Dosensuppen gegessen. Ich bin vielleicht auch voreingenommen durch frische Suppe, aber wirklich schmecken, würde ich immer was anderes kaufen.
Also Dose geht manchmal noch, aber Tüte?
Ja.
Man kann sie noch seinen Kindern vererben, wenn man sie dann nicht isst. Ne? Die halten sich ja ein paar Jahrzehnte so.
Ja, genau.
Insofern.
Genau.
Die haben vielleicht einen anderen Geschmackssinn, da geht es dann
möglich,
vielleicht.
Möglich.
Genau. Ja, und.
Sie haben schon gesagt, kalte Suppen, das ist ja so ein Sommerding. Mhm. Hat man vor 2 Jahrzehnten, glaube ich, auch noch nicht dran gedacht. Ist das ein Trend?
Auf den ersten Blick ja, auf den zweiten würde ich sagen nein. Es ist immer, alle sagen, oh ja, wir wollen eine kalte Suppe und dann isst man, also wir haben eine Gazpacho, also eine spanische Gemüsesuppe und eine Möhren-Orangensuppe. Dann würde ich noch kennen, eine kalte, also eine Gurkensuppe und es gibt schon ein paar, aber so richtig in Menge, sag ich mal, oder richtig viel wird die nicht gegessen. Ich stelle immer wieder fest, je heißer es draußen wird, desto mehr Leute essen ein Chili con Carne. Sind wir wieder bei meiner Erbsensuppe, ist total verrückt. Ja, so ein bisschen wird es immer wieder gefragt, aber so ein richtiger Brenner, würde ich sagen, sind kalte Suppen nicht. Nett zu haben, aber kein Muss.
Also so eine Erbsensuppe hätte ich jetzt so als typische Wintersuppe eingeschätzt.
Habe ich gelernt, dass das nicht so ist.
Aha, okay. Also, auch mit fetten Sachen drin, trotzdem Sommer?
Ja, also wenn der Sommer
anfängt. Verregneter Sommer vielleicht.
Nee, auch wenn der Sommer anfängt, warm zu werden, essen die Leute erstmal kalte Suppen, das stimmt schon. Aber relativ schnell fangen die Menschen wieder an, auch was Herzhaftes zu wollen und wieder zur Erbsensuppe zu greifen. Ist total verrückt, hätte ich auch nie erwartet. Haben wir gelernt im Laufe der letzten Jahre.
In die klassische deutsche Erbsensuppe gehört natürlich auch Speck.
Ja.
Geht eine Erbsensuppe ohne? Eine gute Erbsensuppe?
In meiner Welt nicht. Der Speck liefert ja Aromen, die so typisch für eine Erbsensuppe sind. Und den kriege ich auf keinem anderen Weg hin. Also ich kann da natürlich künstliche Aromen reinmachen. Das ist aber ja nicht das, was ich dann will. Von daher würde ich sagen, so eine klassische Erbsensuppe braucht schon Speck in irgendeiner Form da drin. Es gibt aber ganz viele andere Erbsensuppenrezepte, die ohne Speck auskommen. Also es gibt feine Erbsensuppen, es gibt vegetarische Erbsensuppe. Das ist dann nur halt nicht das, was ich unter einer klassischen Erbsensuppe verstehe. Aber geht auch ohne.
Geht's auch vegan?
Erbsensuppe, ja. Ja, also mit einer Kokosmilch anstatt Sahne. Also wenn man da Sahne reintut, klar, geht das auch vegan.
Das heißt, das gilt auch so für andere Cremesuppen, dass man die Sahne mit Kokosmilch ersetzen kann. Schmeckt, hat die nicht zu viel Eigengeschmack?
Sie schmeckt halt dann nicht wie Sahne. So, aber wenn ich Kokosmilch benutze, will ich ja auch nicht die Sahne ersetzen, sondern irgendeinen anderen Geschmack erzeugen. Und man muss ja auch, nicht jede Suppe braucht Sahne. Man kann ja auch sozusagen ohne eine Sahne kochen oder ohne eine Kokosmilch. Dann kann es auch vegan werden. Klar, wenn ich eine Cremesuppe will, brauche ich irgendwas Sahniges, Kokosmilch. Schmeckt die zu extrem? Ich würde sagen, nein.
Aber eine Spargelcremesuppe mit Kokosmilch?
Schmeckt wahrscheinlich nicht so lecker. Wobei, da gehört auch Butter mit rein, würde ich sagen. Und nein, es gibt wahrscheinlich schon so ein paar Suppen, wo ich sage, okay, lass sie so, wie sie ist. Ich bin ehrlich, ich habe noch nie ausprobiert, eine Spargelsuppe in vegan zu kochen. Wäre mal ein Versuch wert. Bei Spargel ist es mir egal, da will ich Schinken dazu und da will ich Butter dazu und Sauce Hollandaise im Idealfall. So, von daher gibt es mit Sicherheit irgendeinen Weg. Muss man mal ausprobieren.
Welche veganen Suppen haben Sie derzeit im Angebot?
Ich glaube, wir haben 5, 6. Wir haben einmal ein Gemüsecurry Fernost, das ist mit ganz viel Gemüse, Kichererbsen, eine gelbe Linsensuppe. Dann haben wir ein Erdnuss-Chili mit buntem Gemüse und Erdnüssen, wie der Name schon sagt. Dann die Gazpacho ist vegan im Sommer. Jetzt muss ich mal überlegen, was wir noch an veganen Suppen haben. Harira, wir haben eine Harira mit Kichererbsen und Koriander. Die ist auch vegan. Ja.
Ja, kann ja eigentlich nur Gemüsesuppen sein.
Ja.
Was sonst?
Genau, was sonst?
Kartoffelsuppe.
Kann man auch in vegan kochen, natürlich, wenn man sie ohne Sahne
mit
kocht.
Mit Kokosmilch.
Genau, ja. Mit einer Kokosmilch.
Ja.
Tomatensuppe, geht allemal, ne?
Klar. Man kann alle vegetarischen Suppen, kann man an vielen Stellen mit Sicherheit vegan kochen. Ich würde immer, wenn jemand auf die Idee kommt, meine Kartoffelsuppe in vegan zu kochen, würde ich sagen, lass es. Da gehört Sahne rein und keine Kokosmilch. Aber ausprobieren, klar, warum nicht? Es geht alles.
Sie verkaufen Ihre Suppen, glaube ich, in Gläsern.
Auch in Gläsern, ja.
Auch in Gläsern, okay. Mhm. Der Umwelt wegen, unter anderem.
Unter anderem, ja.
Kann man die Gläser dann zurückgeben?
Nein. Wir haben uns ganz klar gegen ein Einwegsystem, Mehrwegsystem, so rum, Entschuldigung, entschieden, einfach weil es bedeutet ja immer, dieses Glas muss zurücktransportiert werden. Das heißt, es muss vom Endverbraucher zu uns zurück. Das passiert meistens mit LKWs, die durch die Gegend fahren müssen. Und aufgrund dessen haben wir gesagt, ja, wir machen das im Glas. Das ist eine super Geschichte, das kann jeder zu Hause weiterverwenden, das Glas. Aber zurückbringen, dafür haben wir auch die Größe einfach nicht. Das bedeutet ja, ich muss sie zurücknehmen, ich muss sie reinigen. Von daher gibt es im Moment nur so Glas.
Ja, vor allen Dingen, wenn Sie mit dem Lebensmitteleinzelhandel zusammenarbeiten, kann ich mir auch vorstellen, dass er wenig Interesse hat, da Ihre Gläser noch in irgendeiner Ecke zu sammeln.
Die sind wenig begeistert, wenn ich jetzt sage, ich hätte gerne alle meine Gläser zurück.
Ja, genau.
Das kommt noch mit dazu.
Mhm. Weil das ja noch anders, als wenn man eben irgendwie direkten Überläden, direkten Bioläden oder sowas Kundenkontakt hat. Ja. Haben Sie eigentlich Bio-Produkte?
Nein, wir haben noch keine Bio-Produkte oder Biosuppen. Wir sind mittlerweile biozertifiziert, das heißt, wir können Bio produzieren und sind gerade an der Planung einer Bio-Suppenmarke. So, dass wir auch Bio-Suppen sozusagen anbieten können. Das ist gerade sozusagen am Entstehen, am Entwickeln, wird kommen, aber noch haben wir keine Biosuppen.
Wie viel werden das werden, so?
Ach, wir werden mit 6 anfangen, so wie wir auch mit unseren Hofküchensuppen angefangen haben. Da haben wir auch mal mit 6 Sorten angefangen, ich glaube sogar nur mit 5. Und gucken dann einfach mal, was geht, was gefragt ist, was die Leute wollen, was uns so Spannendes einfällt.
Sie haben vorhin schon erwähnt, dass Sie jetzt einen Online-Shop haben. Ich glaube, noch gar nicht so lange. Mhm. Dort gibt es die Gläser in 6er-Boxen, also dann für die eigene Lagerhaltung sozusagen.
Genau.
Wenn ich richtig informiert bin, haben Sie derzeit dort 9 Suppen.
Ja.
Und nicht Ihre 30, die Sie im Sortiment haben.
Ja.
Woran liegt das?
Das liegt ganz, also am Anfang, ich habe noch nie einen Online-Shop gebaut, bin ich ganz ehrlich. Meine Frau Albrecht hat den bei uns gebaut, also wirklich, wir machen alles intern. Und wir haben gesagt, wir probieren erstmal aus, wie geht das eigentlich? Auf was müssen wir achten? Und haben dann uns so Suppen ausgesucht, am Anfang einfach auch ein kleines Sortiment zu haben, um das zu handeln. Es muss ja dann auch immer kommissioniert werden, gepackt werden. Je mehr Sortiment ich habe, desto aufwendiger wird das Ganze. Deshalb haben wir gesagt, okay, wir fangen erstmal mit den Suppen an. Und fangen jetzt, oder haben jetzt angefangen, darüber nachzudenken, um was weiten wir das Sortiment einfach aus.
Also funktioniert's.
Es funktioniert. Ja, doch, wir sind positiv überrascht. Ich glaube, die jetzige Situation spielt uns ein bisschen in die Karten. Und wir haben halt auch einfach so den Vorteil, dass wir deutschlandweit Leute erreichen können und nicht mehr nur in Hamburg, sondern auch sagen können, okay, in München, warum sollt ihr nicht auch leckere Suppe essen?
Ja. Gönnen wir es denen doch mal.
Genau.
Ein leckeres Süppchen aus Hamburg.
Genau. Ne?
Ja, Angelika, hast du noch Fragen, euer Ehren?
Ich würde jetzt gerne gleich eine Suppe essen, weil wir haben gleich Mittagszeit.
Das stimmt. Insofern vielen Dank, Frau Drust,
vielen Dank, dass
für
ich hier
diesen
sein
Ausflug in, das, in die Welt der Suppen. Dankeschön.
Ja, gerne. Danke. Dankeschön.
Weitere Podcasts des Hamburger Abendblatts finden Sie auf abendblatt.de/podcast.